Hi Diana, Weihnachten steht vor der Tür und ich merke mir selber an, dass ich irgendwie anders auf solche Festtage schaue als früher. Ich krieg's noch nie so richtig gegriffen, was sich verändert hat und wie es mir damit geht. Und deshalb habe ich heute eine Frau eingeladen, die dazu bestimmt viel zu sagen hat. Ursula Ott nämlich. Sie ist seit vielen Jahren nicht nur Chefredakteurin von Chrismon, einem, wie ich finde, dermaßen lesenswerten evangelischen Magazin, sondern einfach auch ein schneller, wacher Kopf voll kluger Gedanken. Hör mal rein und ja, frohe Weihnachten! Meine Liebe, ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Ursula Ott, nicht nur Chefredakteurin von Chrismon, sondern auch Autorin einiger Sachbuchbestseller, zum Beispiel Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, in dem sie vom Aufgeben des Elternhauses erzählt, oder Gezwisterliebe, einem Buch über die Beziehung zu unseren Geschwistern. Und ich finde, beide zahlen auf eine gewisse Weise auf unser Thema heute ein, das da lautet Familienfeste und Feiertage. Wie verändert sich ihre Bedeutung in der Lebensmitte? Willkommen, liebe Ursula Ott.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Jetzt steht ja bald das große Familienfest vor der Tür, aber es gibt ja auch viele andere Festtage, Geburtstage zum Beispiel, die wir Frauen ja in der Lebensmitte jetzt halt schon weit über 50 Mal hinter uns gebracht haben, also einige von uns zumindest. Was ist Ihre Erfahrung oder auch berufliche Beobachtung? Wie verändert sich unser Verhältnis in der Lebensmitte zu diesen, ich nenne es jetzt mal, Feieranlässen?
Also meine Beobachtung ist erstmal, dass im Moment irre viel gefeiert wird, oder? Also ich bin gerade 60 geworden. Nun bin ich ja auch dieser geburtenstärkste Jahrgang ever. Ja. 1963, ich glaube 64 war dann der Höhepunkt. Aber schlicht und ergreifend werden wahnsinnig viele Leute gerade 60. Das ist einfach so. Und diese 60. Geburtstage werden in aller Regel riesig gefeiert, größer als die 50. Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigenen Kinder weitgehend aus dem Haus sind und man jetzt ja auch ein bisschen, also man muss kein Kindergeburtstag mehr ausrichten, ist ja auch ganz schön, ne? Und man hat, glaube ich, jetzt einfach auch Zeit und Muße, so eine große Party zu machen. Und da wird natürlich bei den 60. wird jetzt schon richtig viel so Bilanz gezogen. Mich erschreckt das ein bisschen, weil ich feiere auch ganz gerne, aber ich bin insgesamt im Leben nicht so eine perfekte. Also ich war bei einem 60. Geburtstag eingeladen, der war traumhaft am Ammersee. Oh. Also das nannte sich 60 am See und es wurde alles wirklich ganz toll gestylt. Es gab ein Logo extra für diese 60 am See und es gab einen langen Tisch, traumhaft, und die Tischkarten waren im selben Logo wie die Einladungen und es hat tatsächlich von diesen 60 eingeladenen Menschen jede und jeder eine kleine Mini-Rede, Darbietung, Lied gesungen. Mich hat das überfordert. Dann dachte ich, ich mache irgendwie gar nichts, weil das schaffe ich nicht. Ich habe aber tatsächlich dann doch auch meinen 60. mit der ganzen Großen. Ich habe eine Patchwork-Familie und ich habe mir gewünscht, dass alle, das sind dann doch viele, weil viele haben auch schon Kinder wieder. Also mein Mann hat schon viele Enkel, 5 in der Zahl. Und es sollten wirklich alle kommen und alle sollten ein Lied mitbringen. Mussten sie nicht singen, durften sie aber auch darbieten. Hat auch einer gemacht mit Trommeln und so. Sie sollten ein Lied singen oder spielen oder abspielen durch Spotify. Wie gesagt, bitte keine Perfektion. Und was für ihr Leben wichtig ist oder war, und es war echt ein sehr schönes Fest.
Ich habe jetzt so beim Hören gedacht, Sie sagten, Sie sind so ein bisschen erschrocken, dass da jetzt schon so Bilanz gezogen wird. Ich habe was ganz anderes gefühlt. Ich habe nämlich gedacht, ah, interessant, allein die Tatsache, dass Sie sagen, jetzt es wird irre viel gefeiert, diese 60. Geburtstage. Ich habe das Gefühl, das wurde früher, als ich Kind war, schon gar nicht mehr gefeiert. Ja, mit 50 hörten die Frauen schon auf, gefühlt irgendwie neue Klamotten zu kaufen. Nach dem Motto, lohnt ja nicht. Also bei uns auf dem Dorf war das jedenfalls so. Ja. Und ich finde, die Tatsache alleine, dass das noch eine richtig fette Party ist, ist ja schon ein Progress in meiner Wahrnehmung.
Absolut. Und was mich auch glücklich macht, also unglücklich macht mich die, ähnlich wie bei Hochzeiten, die Perfektion, das stresst mich, aber dass auf diesen perfekten, üppig ausgestatteten Partys fast immer auch von Neuanfängen die Rede ist, das macht mich wirklich froh. Und das ist natürlich definitiv anders als beim 60. Meine Mutter, den ich noch gut erinnere, die hat schon auch groß gefeiert, aber eigentlich kam dann nicht mehr so viel nach der 60. Wir Töchter waren aus dem Haus und es war nicht nur die Frage, wie lange der Papa noch arbeiten möchte. hatte. Mhm. Aber es ist jetzt auf den 60. Also ich war jetzt gerade sogar schon auf einem 70. Der Freund hat sehr offen gesagt, dass er auch deswegen so groß feiert, weil in seiner Familie fast alle nicht so alt geworden sind. Das fand ich ganz schön tapfer zu sagen, hey, wir wollen heute groß feiern, weil ich weiß nicht, ob wir den 80. noch feiern. Das war ja auch total cool, das so zu sagen. Aber auf dieser Fete hat der Freund von mir, der ein sehr reiches Berufsleben hinter sich hat, verkündet, dass er ein mega cooles Ehrenamt mit der UNO irgendwas, der war vorher bei Fairtrade und jetzt hat er so ein Ehrenamt bei der UNO. Und zwar mit Anfang 70 ist er jetzt Consultant und fliegt noch durch die Welt und so. Und diese Ambivalenz, ne, einerseits zu sagen, hey, you never know, vielleicht sind wir mit 75 nicht mehr so gesund zusammen. Aber hey, ich mache noch was richtig Cooles, Neues. Und da war auch einer der Gäste, war auch aus diesem neuen Kontext. Das fand ich sehr ermutigend für mich selber.
Total. Also ich kann sagen, mir geht es jetzt auch als Frau so. Das ist eine so schöne Nebenerscheinung von dieser Welle irgendwie, die gerade rollt, gefühlt. Dass ich auch so viele Frauen nicht nur kennenlerne durch diese Arbeit, sondern auch sehe in der öffentlichen Wahrnehmung, die noch so viel reißen. Mit 70, mit 75, das hängt jetzt vielleicht auch damit zusammen, dass die Frauen, die ich toll fand, als ich jung war, jetzt natürlich auch schon dementsprechend älter geworden sind und ich denen folge. Aber ich finde allein diese Sichtbarkeit, die hat in meiner Wahrnehmung schon zugenommen. Und dann sieht man eben auch bei der Sichtbarkeit, wie viele Pläne die alle noch haben. Und für mich ist das total ermutigend. Also bei mir hat das extrem viele Türen geöffnet, diese veränderte Sichtbarkeit, das muss ich sagen.
Ja, und dafür ist natürlich so ein Geburtstag super, weil du hast total. Ja normalerweise Freunde, Freundinnen im ähnlichen Alter und die man aber natürlich oft nur über Social Media und so sieht. Und wenn die dann einmal alle, das war das Tolle an diesem langen Tisch am Ammersee, dass fast alle Frauen, die da waren, tatsächlich voller Pläne und Selbstständigkeit. Viele hatten tatsächlich schon die Berufstätigkeit, die Festanstellung aufgegeben. Das war auch ein Learning. Also viele befanden sich schon in einer Phase mit Ende 50, Anfang 60, wo sie diesen, sag mal, ihre Rentenpunkte schon abgearbeitet hatten. Das geht mir nicht so. Aber viele hatten wirklich mega coole neue Pläne, durchaus auch im Privaten. Also da spielten mehrere Frauen ganz toll Geige. Also da war auch eine dabei, die fing jetzt noch an, ein anderes Instrument zu spielen, was sie auch spielte auf diesem Geburtstag. Das ist wirklich neu und das ist doch toll.
Ja, und man muss es dann auch gar nicht mehr toll können, sondern man muss es einfach machen.
Ja,
und dann ist man halt nur halb gut, auch egal. Also ich weiß, meine Mutter hat, glaube ich, auch mit 60 oder so nochmal wieder Klavierunterricht genommen. Und es war völlig klar, die wird jetzt nicht Konzertpianistin, aber für sie war es einfach total schön. Also ich finde es auch super. Ich wollte noch mal eine Sache sagen zu dieser Perfektion. Ich kann nämlich verstehen, dass einen das einschüchtert, aber für mich ist es ein bisschen die Überleitung zum Thema Rituale, weil ich finde ja diese Perfektion jetzt mal ein bisschen runtergedimmt auf, ich mache es besonders schön, ich mache mir total viele Gedanken, ich sage, die 60 Menschen müssen zur 60 passen, all diese Dinge, die sind ja im Endeffekt eine Hinwendung zu der Tatsache, dass es ein besonderer Tag ist und nicht irgendeiner.
Ja, ich und das ist, glaube ich, richtig. Das
genau,
hat die Freundin richtig, richtig gemacht.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Aber jetzt zu den Ritualen. Das ist nämlich was, was mich wirklich interessieren würde, was Sie dazu zu sagen haben.
Ich bin gar keine Theologin, aber nur leite ich dieses evangelische Magazin und habe einen Theologen in der Redaktion und bin mit einem Theologen verheiratet. Die habe ich natürlich gefragt, was er hat mit den Ritualen auf sich. Also das wollte ich einmal sagen, das hat mir auch sofort eingeleuchtet, dass die Theologen und Theologinnen sagen, dass Rituale sehr störanfällig sind. Also, weil wir ja jetzt gleich drüber sprechen, wie kann man sie ein bisschen reformieren und bunter anmalen? Das ist schon richtig, aber die Theologinnen sagen, man muss schon aufpassen dabei. Also gerade auch die, weil sie jetzt Konfirmation ansprechen oder Abendmahl oder was auch immer, wenn man das zu sehr reformiert, also das haben auch Pastorinnen festgestellt. Also wenn sie jetzt zum Beispiel von heute auf morgen sagen, was ganz viele gute Gründe für gibt, beim Abendmahl wird jetzt nicht mehr, steht man nicht mehr im Kreis, sondern jeder trinkt aus einem Kelch, sondern jeder hat einen eigenen Kelch, schon aus Corona-Gründen und so, völlig richtig, aber schwierig. Weil die Theologie sagt, es muss auf Anhieb funktionieren ohne Worte. Also wenn man ein Ritual ganz lange erklären muss, dann ist es kein Ritual mehr. Ein Ritual muss eigentlich mit den Symbolen verstanden werden. Das gilt jetzt gar nicht nur für die Kirche, das gilt auch für das Stadion, ne? Also den Schal hochhalten beim 1. FC Köln oder beim HSV, wo sie wahrscheinlich sind. Das versteht.
Pauli,
genau so. Also mit dem Schal irgendwie winken, das muss auf Anhieb funktionieren und das darf man eigentlich gar nicht verändern. Deswegen, oder der Ehering bei der Heiratsschließung, ne, der Ring steht für die Ehe, die keinen Anfang und kein Ende hat, oder bei der Taufe wird dreimal Wasser benutzt und so. Das sind Rituale, die auch auf der ganzen Welt verstanden werden. Das ist ja auch das Tolle an der Weltreligion, wie dem Christentum oder aber auch dem Islam. Du kommst nach Namibia und es ist die Liturgie dieselbe wie in Köln-Nippes. Und das sind schon gute Gründe, Dinge nicht radikal zu verändern. So viel aus dem christlichen Background. Also das hat sich über Jahrtausende natürlich auch bewährt, dass Symbole für was stehen und deswegen nicht einfach mal so eben abgeschafft werden können.
Und das ist nämlich interessant, finde ich jetzt in Bezug auf unser Überthema. Das ist was, was ich an mir beobachte, ist, dass diese Rituale für mich eine unglaubliche Bedeutung immer hatten, aber es wird immer stärker.
Also ich muss praktisch, das spricht er dafür.
Genau, also ich muss praktisch nur bei etwas sehen und mir kommen schon die Tränen.
Die Tränen kommen übrigens auch, seit ich in den Wechseljahren war, permanent, schon bei einem Fernsehfilm. Mir kommen übrigens die Tränen, obwohl ich gut abgeschlossen habe mit der Kindererziehungsphase, aber ich wohne neben einer Grundschule, was mich mega freut, also weil es einfach, das war ganz schrecklich in Corona, als es da so ruhig war auf dem Schulhof und jetzt sind die alle wieder da, natürlich schon länger wieder da und das ist ganz laut in der großen Pause. Und wenn die ihren Schulanfangsgottesdienst machen, laufen mir die Tränen. Obwohl ich eigentlich völlig friedlich damit bin, dass ich jetzt nicht mehr Mutter von kleinen Kindern bin und mich gar nicht drum reiße. Aber das Ritual, das rührt mich zu Tränen, weil ich dann doch erinnere, was das ein Umbruch war.
Das sagt einfach ganz viel über die Bedeutung von Ritualen, jetzt nicht nur im Allgemeinen, sondern auch über die Bedeutung von Ritualen, wenn alles sich ändert. Und das ändert sich ja alles ständig.
Genau.
Also ich meine, das Leben ist eine einzige Veränderung. Und meine These wäre jetzt, dass in dem Moment, wo der Change, also wirklich im englischen Wortsinne, die Wechseljahre so sichtbar werden, in unserem Körper auch, und man das so stark fühlt, also Frauen ja, glaube ich, noch mehr durch diese körperliche Veränderung, dass eben die Dinge, die bleiben, und die ich wiedererkenne, einen unglaublich stabilisierenden Faktor haben.
Auf jeden Fall. Also auch einen stabilisierenden Faktor in dieser völlig wahnsinnigen Welt. Ja. Also ich habe tatsächlich, ich gehe nicht oft in die Kirche, aber am ersten Advent bin ich tatsächlich in die Kirche gegangen, weil ich erstens diese Lieder besonders gerne mag, Tochter Zion und Macht hoch die Tür und so. Aber es war auch eine Woche, wo die Nachrichtenlage wieder mal so schrecklich war, sowohl die globale als auch die in meiner engeren Umgebung. Und dann ist tatsächlich diese Stunde, wo ich alles kenne, ne, wo ich weiß, jetzt kommt das und dann steht man auf und dann sitzt man wieder hin und dann holt man seinen Geldbörse raus und spendet was für Brot für die Welt. Das hat mich beruhigt, diese Stunde. Und zwar, glaube ich, genau deswegen, weil ich wusste, einmal weiß ich, was die nächsten 45 Minuten passiert. Und wenn ich dann mein Handy wieder anmache draußen, dann hat die Welt sich schon wieder weitergedreht. Aber das beruhigt. Und was Sie sagen, stimmt, glaube ich, dass man, je älter man wird, da vielleicht auch versteht, wie wichtig das ist. Also wir haben gerade bei Chrismon den wirklich schon sehr alten Wolfgang Schmidbauer, ich glaube, der ist irgendwie schon 85 oder so, interviewt. Der ist gar nicht christlich, aber der hat empfohlen, das fand ich wirklich irgendwie klasse. Es ging um das naheliegende Thema vor Weihnachten, was mache ich, wenn wir uns wieder alle zoffen an Weihnachten und alte Konflikte und zwischen Kindern und Eltern, aber durchaus auch zwischen Geschwistern. Und dann sagte er, Man soll nicht auf diesen alten Sachen rumhacken an Weihnachten. Ich empfehle mich an Rituale zu halten, sagt er. Besuchen Sie den Gottesdienst, schauen Sie einen Film. Rituale sind ja eben, sagt er, nicht gut oder schlecht, sondern die werden einfach gemacht, jedes Jahr wieder. Und das stiftet Versöhnung. Das fand ich ganz interessant, dass der ist ja echt ein schlauer Psychologe, dass der das auch empfiehlt.
Ja, das ist wirklich interessant, weil ich hätte jetzt nämlich gedacht, das war eine meiner Fragen hier, wenn wir jetzt als Frauen in der Lebensmitte diese Familienfeste und jetzt nehmen wir mal Weihnachten angucken, dann ist ja eines der Rituale, Mutti macht alles. Ja, mhm. Mutti besorgt die Geschenke, Mutti macht den Kuchen und so weiter. Und da habe ich so gedacht, oh Mann, da muss man jetzt wahrscheinlich irgendwie so neue Rituale finden, damit man in diese Falle nicht tappt. Also alle miteinander.
Absolut, das schafft das Mutti so übrigens gar nicht mehr. Also ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen älter als sie und meine Mutter ist auch schon sehr, sehr alt. Die wird 95 und schwächelt gerade sehr, übrigens glaube ich auch wegen der Weihnachtszeit, weil sie versucht, obwohl ich und meine Schwester gesagt haben, lass es doch, aber sie hat wieder an zwei Tagen in ihrem Mini-Küche im betreuten Wohnen viel zu lange gestanden, um Butteress und Ausstecher und Zimtsterne herzustellen und ist dabei fast kollabiert, also so dass es ganz schwer ist, finde ich, für uns Töchter der alten Mutter zu sagen, du musst das nicht mehr alles machen. Du schaffst es einfach nicht mehr. Aber ja, wir Schwestern müssen uns natürlich auch auf ein Level einigen, wo das Ritual gerade noch familiär und heimelig genug ist, aber an der Perfektion vielleicht ein paar Abstriche gemacht werden. Das ist ein Thema, was mich und meine Schwester tatsächlich beschäftigt. Was muss so sein wie immer und was darf jetzt aber auch mal anders sein? Meine Söhne, also nur ich habe Kinder, meine Schwester ist eine ganz tolle Patentante, hängt sehr an denen. Die kommen zum ersten Mal gar nicht, weil sie, was ich total super finde, wir sind ja eine große Patchwork-Familie, zum ersten Mal unter Geschwistern feiern, bei einem der Kinder in Wien, der studiert in Wien. Also die sind wirklich weit weg dieses Mal. Die haben wir nicht da und es ist ein bisschen traurig, aber ich finde super, dass sie so eine Geschwisterparty machen. Und es gibt uns ja aber auch ein bisschen Freiheit, es ein bisschen anders zu gestalten.
Ja, ich habe so gedacht, Mami, du musst es nicht machen. Vielleicht möchte sie es ja auch machen, ne?
Das ist eine Generation, die ist Jahrgang 30. Meine Mutter kann ganz schlecht sagen, was sie selber möchte. Also wir haben ja, das haben Sie, glaube ich, gerade erwähnt, wir haben ja vor ein paar Jahren mit ihr beschlossen, dass sie aus dem Elternhaus auszieht und in das betreute Wohnen in die Nähe meiner Schwester zieht. Aus Gründen, die in meiner Mutter lagen, aber auch durchaus in uns beiden, in unserer Lebensmitte. Meine Schwester und ich haben es einfach nicht mehr geschafft, immer da an Bodensee zu fahren und sie zu versorgen. Das haben wir nicht mehr geschafft und haben sehr offen mit ihr gesprochen. Und da war natürlich ständig die Frage, das macht man ja nicht, dass man heute sagt, du Mama, wir wollen das Haus verkaufen und zwei Tage später ist das. So läuft's ja nicht, ne? Man muss ja viele, viele, viele Gespräche führen, bis der Schritt dann vollzogen war. Und diese Frage, was möchtest du denn? Die ist ganz schwer mit der Generation, weil meine Mutter hat gelernt, eigentlich das zu machen, was die anderen gut finden. Sie hat ganz viel überlegt, was hätte Papa gesagt? Der ist schon ganz lange tot, aber es war für sie mega wichtig. Und Gott sei Dank hatte der auf dem Weg, also als er gestorben ist, auf dem Weg ins Krankenhaus, hatte er noch gesagt, du kannst aus dem Haus rausgehen. Ehrlich gesagt, wenn der das nicht gesagt hätte, hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft. Also wirklich.
Interessant, ne?
Das hat aber für meine Mutter war leider auch mega wichtig, was die Nachbarn sagen. Und als ich das Buch dann geschrieben habe, wir haben es ja dann durchgezogen mit dem Umzug und es ist sehr, sehr gut gegangen. Meine Mutter ist mega gut angekommen in Stuttgart, hat so viele neue Freundinnen, hat so viele neue Aufbrüche, hat noch angefangen, Yoga zu machen und Kinderbetreuung und Ehrenämter. Nein, da war sie 88, aber ja. Gut. Aber ganz ehrlich, als wir dann das Buch vorgestellt haben, das Haus meiner Eltern hat viele Räume in Ravensburg, wo es spielt, ne, das Buch, da saßen die ganzen Nachbarn in der ersten Reihe und ich dachte, oh weia, so, weil das ist in meinem Buch, kommt das schon vor, dass die Nachbarn uns das Leben schwer gemacht haben beim Abschied. Und ich selber war dann mega erleichtert, als beim Signieren meines Buches der Nachbar, der am meisten skeptisch war und meine Mutter immer sagt, das kannst du nicht machen, du kannst es doch hier nicht alleine lassen und das schöne Haus und das Nachbarn nicht ein Haus weggeben und so. Der Nachbar hat beim Signieren vom Buch gesagt, Ursula, ihr habt alles richtig gemacht, deine Schwester und du. Und für mich war es auch wie eine Absolution, wirklich. Ja, insofern diese lange Antwort auf eine kurze Frage, das ist schwer rauszufinden, was die Mütter wirklich wollen.
Gut, das Elternhaus ist ja nun erst recht mit unglaublich vielen Erinnerungen an Rituale verbunden. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal eine extra Herausforderung ist. Aber dann sind wir im Grunde auch schon bei einem anderen Thema. Also ich meine, wer einmal so ein Haus ausgeräumt hat, der denkt, vermaledeit, was haben wir uns alles zusammengesammelt? Jetzt mal in Bezug auf Geschenke und dann vielleicht auch mal vor diesem christlichen Hintergrund. Was schenkt man sich denn noch? Oder warum denken wir immer noch, wir müssen uns was schenken in der Lebensmitte? Also gefühlt hat man alles. Wie erklären Sie sich das, dass das immer noch so eine Rolle spielt, obwohl man ahnt, das dicke Ende kommt dann?
Tatsächlich besprechen wir das dieses Jahr vorher. Also jeder hat sich was gewünscht. Ich kriege was, was gar kein Gegenstand ist, sondern eine Wellnessbehandlung. Ich selber habe mir vom Honorar meines neuen Buches einen wirklich coolen Urlaub im Januar in einem wunderschönen Hotel im Allgäu. Das schenke ich mir selber und meine Schwester hat gesagt, da schenke ich dir eine Kosmetikbehandlung.
Das okay, aber das ist dann von ihr, das so eine Art super. Zeit, ne? Das ist
genau,
dann so eine Art Zeitgeschenk.
Was für mich selber, genau. Und ich schenke ihr ein chinesisches Kochbuch. Meine Schwester fährt viel nach China und meiner Mutter schenke ich nur einen Kalender mit Fotos vom Jahr, wo sie ihre Termine reinschreiben kann. Das ist schon ganz schön, ein Päckchen auszupacken. Jeder überreicht jedem ein Päckchen. Das finde ich schon ganz schön. Ja, das haben wir übrig behalten an Ritualen und wir singen auch ein Lied am Weihnachtsbaum.
Und was ist vielleicht auch in der christlichen Tradition, was hat es mit diesen Geschenken auf sich? Als Jesus geboren wird und wenn die Heiligen Drei Könige kommen, sie haben auch was in der Hand.
Genau, das haben Sie die Frage schon beantwortet. Also die Tradition kommt von den Heiligen Drei Königen und es ist natürlich eine Wertschätzung.
Diese Diskussion, bei wem feiern wir jetzt Weihnachten?
Da höre ich gerade zum Teil wirklich leider schlimme Geschichten. Also ich bin ja jetzt gerade viel unterwegs mit dem Geschwisterbuch. Geschwisterliebe und viele in unserem Alter reinszenieren so alte Konflikte aus dem Sandkasten. Also gerade zu Weihnachten kocht da unheimlich viel hoch. Also ich habe in meinem Buch eine Familie interviewt, die haben sich zerstritten über die Frage, warum bringst du deine Kinder nicht mit an Weihnachten? Warum zwingst du die quasi nicht? Hat die eine Schwester gesagt, so, es war doch immer so schön, wenn alle mitgekommen sind. Und die andere sagt, Mensch, komm, lass die jetzt mal, die sind Anfang 20, lass die ihr Ding machen, die wollen in den Club gehen an Heiligabend und so. Und das ist der Streit auf der ersten Ebene, aber auf der zweiten Ebene ist tatsächlich, das hast du ja früher schon gemacht. So. Und dieses Ganze, also jetzt mit Ende 50, Anfang 60, sich mit den Geschwistern wieder so streiten, das merkt man zum Teil sogar an der Stimmlage. Also manche fallen richtig wieder in diese Piepsstimme zurück, die sie als Kind hatten und reinszenieren entweder eine alte Rechnung, so von wegen, ja, du hast dich ja früher schon nicht drum gekümmert, das war ja immer meine Sache und jetzt machst du wieder nichts, du hast wieder nichts vorbereitet vor Weihnachten. Oder eben die alten Rollen, das ist auch so ein Klassiker, was ich jetzt bei meinen Lesungen unheimlich oft höre. Also ich hatte neulich so eine lustige Veranstaltung, eine Frauenveranstaltung, das nannte sich Frauenmahl, war tatsächlich von der Kirche organisiert. Da waren nun wirklich, also Akademikerinnen, es war ein Theologinnenkonvent, kluge Frauen. Und die sollten zur Vorbereitung meiner Geschwisterliebe-Lesung, sollten die, das war eine gute Idee, sich, was man als so Coaching-Methode kennt, in die eine Ecke des Raumes sollten die gehen, die die Ältesten sind und in die andere Ecke, die Nesthäkchen, in die dritte Ecke, die Sandwich-Kinder und in die vierte Ecke, die Einzelkinder. Und dann sollte man sich 5 Minuten, das nennt sich, glaube ich, Murmelgruppe, die Methode, man sollte sich quasi Sätze sagen, die man jetzt immer noch hört. Und ich war natürlich in der Nesthäkchen-Gruppe, weil ich bin ja die Jüngste, und da erzählt doch diese wirklich studierten, promovierten, habilitierten Theologinnen, dass sie sich heute noch anhören müssen, dass der große Bruder sagt, du hast es ja zu nichts gebracht. Oder dass die große Schwester sagt, beim Geburtstag hast du auch an die Tischkarten gedacht. Oder hast du den Ablauf besprochen, weil sie ihnen nichts zutrauen. Also es war auch ein bisschen lustig, deswegen war es super, das vor einer Lesung zu machen, weil es wurde dann auch erleichternd gelacht. So, jeder hat zu anderen quasi gesagt, was, das lässt du dir jetzt noch sagen? So, aber da sah man einfach, wie tief diese Erfahrungen aus der Kindheit sitzen. Und ich empfehle ja sehr in meinem Buch, und das passt gut zu unserem Ritualthema, ich empfehle sehr, sich ab und zu mal zu treffen mit den Geschwistern. Und die gute Nachricht ist, ich habe jetzt verstanden, wie viele Geschwister regelmäßige Treffen machen, nachdem die Eltern verstorben sind, ganz oft. Also ganz viele Geschwister sagen bei der Beerdigung, ja, was ist denn jetzt? So, jetzt ist Mama weg. Treffen wir uns noch zu Weihnachten? Treffen wir uns einmal im Jahr? Ist jetzt alles weg? Das müssen wir jetzt selber in die Hand nehmen, weil Mama kann es jetzt nicht mehr machen.
Total, aber so wie Sie es jetzt erzählen, ist es eben wirklich beides. Es ist mal mindestens die Zeit, sich damit nochmal zu befassen, wenn man merkt, da sind immer noch die alten Rollen und Konflikte am Laufen. Und dann ist die Lebensmitte definitiv der Moment, wo man nochmal gucken und innehalten sollte und schauen sollte, wie können wir es machen, dass es nicht mehr so stark stattfindet. Ich finde eben nochmal, was der Wolfgang Schmidbauer da bei Ihnen im Interview gesagt hat, ne, dieses verlasst euch einfach auf die Rituale, finde ich, ist ein Weg. Aber ich finde auch toll, was Sie sagen, dieses Treffen von Geschwistern und vielleicht eben auch gern außerhalb dieser ja auch sehr aufgeladenen Feieranlässe, die man dann immer hat. Es ist dann immer der 60. Geburtstag und wenn dann ein Misston in die Rede kommt, wenn man sich nur einmal im Jahr sieht, dann wiegt der natürlich viel, viel schwerer. als wenn ich auch andere Anlässe habe, wo ich die Familie treffen kann.
Das kann ich nur unterstützen. Also einmal am besten im Sommer, wenn schönes Wetter ist. Ich habe eine Familie interviewt, das fand ich eine mega Idee. Da sind viele Schwestern und Brüder und Schwager und Schwägerinnen, die sich nicht so grün waren immer. Und die haben sich tatsächlich über das Erbe nicht einigen können. Es war gar nicht so viel Geld, aber kompliziert aufzuteilen. Und dann hatte eine Schwester die gloriose Idee, dass es auf ein Konto kommt, das zu vererbende Geld, und gar nicht aufgeteilt wird, sondern einmal im Jahr ein richtig grandioses verlängertes Wochenende am Bodensee davon finanziert wird. Mhm. Und da haben die so, und das sind inzwischen natürlich nicht nur Neffen und Enkel und so, das wird zwar immer teurer, aber offenbar reicht das Geld auf dem Konto. Und da haben die halt richtig Zeit. Da gucken die sich total alte Fotos toll an. Da bringen die auch, das wird vorher dann so eine WhatsApp-Gruppe irgendwie rumgeschickt. Wenn ihr könnt, bringt doch, weil jeder hat auch was anderes aus dem Elternhaus mitgenommen. Irgendwelche Weingläser, was auch immer. Wird eine große Ferienwohnung gemietet und jede bringt was mit. Und da wird viel gesprochen über, wie war es früher, in so einer entspannten Atmosphäre. Und das ist natürlich tausendmal besser, als wenn da fünf Anwälte drum gestritten hätten, ob das Grundstück irgendwie ein Quadratmeter größer war als gedacht.
Ich muss jetzt einmal erzählen, ich habe es in meinem erweiterten Freundeskreis, ich bin leider nicht Teil davon, ich bin so neidisch darauf, gibt es eine Gruppe von Freunden, die haben sich im Studium kennengelernt und die haben dann einen Club gegründet, aus Spaß damals, und haben irgendwie ein Konto sich eingerichtet und haben auf dieses Konto immer 5 Euro im Monat eingezahlt. Mhm. Damals waren die halt pleite Studenten. Und das haben sie aber über Jahre gemacht. Irgendwann haben sie es dann erhöht, also gemessen an dem, was man sozusagen mit Verdienst erreichen konnte. Und diese Gruppe von Freunden, die fährt jedes Jahr zusammen in eine Jugendherberge. Cool. Inzwischen mit Kindern und Kindeskindern. Das ist so toll. Und ich glaube, das ist nämlich auch so eine Form von Ritual, die jetzt gar nicht christlich aufgeladen ist oder an keinen Feiertag gebunden, aber die auch sowas Verlässliches hat. Und parallel kann man eben sehen, wie alles wächst, ja? Also wie die Kinder größer werden. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz schöne Form.
Klar, alles, was ich jetzt sage über Geschwister, auch wie man sich wieder versöhnen kann und so, was ich in meinem Buch auch akribisch beschreibe, wie man sich versöhnen kann. Vieles davon stimmt natürlich auch für Wahlverwandtschaften und Freundinnen, klar.
Ja, und ich meine, die wollen wir hier wirklich auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über, ne, man hat Kinder und man ist verheiratet. Gibt ja auch ganz viele Frauen, die ein anderes Leben leben. Aber da gilt natürlich das Gleiche in Grün. Rituale zu schaffen und neue zu erfinden, das geht natürlich auch mit diesen Wahlverwandtschaften.
Genau, also eine Freundin von mir, war gestern Kaffee trinken bei einer Freundin, ja, hat gesagt, sag mal, hast du ein neues Ritual? Und die hat erzählt, was ich auch super finde, mit Freundinnen, die sind auch so Ende 50 und arbeiten schon ein bisschen weniger, manche arbeiten auch schon nicht mehr. Und die treffen sich jetzt zu einer Uhrzeit, wo man sich früher nie hätte treffen können, nämlich am Donnerstag um 15 Uhr auf dem Wochenmarkt und haben 1,5 Stunden so eine Ratschrunde, wo sie tatsächlich über ihre neuen Ideen, was sie alles noch machen wollen. Und die eine will eine Suppenküche aufmachen und die andere will noch eine Ausbildung machen als Coach und die dritte will nochmal studieren und so. Und das finde ich auch eine super Idee, sich zu einer Uhrzeit an einem Ort zu treffen, wo man als Berufstätige mitten im Leben, mit, sagen wir mal, mit Mitte 30, hätte man sich nicht um 15 Uhr getroffen, weil entweder wäre man noch im Büro gewesen oder man hätte die Kinder an der Backe gehabt. Und das finde ich auch eine super Idee. Ich glaube, wenn ich mal nicht mehr arbeite, da schließe ich mich an dieser Marktfrauengruppe. Das ist auch eine tolle Idee. Und dann kann man gleich nur einkaufen fürs Wochenende. Das ist ja eh gut.
Vielleicht noch einmal zurück zum christlichen Weihnachten, weil das jetzt so ein bisschen auch der Anlass war. Die Geburt Jesu oder ein neues Lebensjahr grundsätzlich, also wenn man es jetzt wieder auf die Geburtstage zurückscheinen lässt, das ist ja auch immer eine Hoffnungserzählung. Also so die Hoffnung für die Welt in Form eines wehrlosen Kindes. Glauben Sie, dass das auch ein Teil dieses Reizes ist, von diesen Feieranlässen, dass es immer wieder so eine Hoffnungserzählung in sich trägt, so eine Neuanfangserzählung?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, in der Corona-Zeit, wo es ja alle Menschen, aber auch alle Kirchengemeinden mega schwer hatten, weil man sich ja nicht treffen konnte, auch nicht zu Gottesdiensten, nur zu so komischen, wackeligen Zoom-Gottesdiensten, die, also mein Geschmack war das überhaupt gar nicht, aber in der Corona-Zeit war ja diese Weihnachtszeit eine ganz besondere und da war man ja mega hoffnungslos, weil man nicht wusste, jetzt im Nachhinein wusste man, es hat 2 Jahre gedauert, aber man dachte damals ja, das dauert jetzt vielleicht den Rest meines Lebens so, dass man nicht mehr richtig rausgehen kann. Und da war diese wirklich endlos. Man wusste ja nicht, wo das Ende ist. Und da war dieser Neuanfang Jesu Geburt, also diese Weihnachtsgottesdienste, die waren zum Teil dann im Freien sehr, ich weiß noch, wir haben ein ganzes Heft gemacht mit innovativen Ideen, wie man um die Häuser zieht, wie man im Freien feiern kann und so weiter. Das wurde sehr gut angenommen, weil es in dieser ganzen düsteren Zeit, ja, ich sag's jetzt mal kitschig, wirklich ein Licht war, ne? Also es war wirklich eine genau wie Sie sagen, es war eine Geburtsgeschichte, es war eine Geschichte von Helligkeit im Dunkeln, Stern von Bethlehem. Mhm. Da ist mir das besonders klar geworden, und zwar auf der ganzen Welt. Corona war ja leider auch auf der ganzen Welt, aber das Christentum gibt's auch auf der ganzen Welt. Es war schon so eine weltumspannende Hoffnungsmoment.
Ja, ich weiß, mir fällt es immer besonders im gegenteiligen christlichen Fest auf. Ich gehe immer an Karfreitag in die Kirche zur Sterbestunde Jesu, und das ist was mich jedes Mal vollkommen wegfegt, ist dieses Löschen dieser Kerze am Karfreitag, also das Lebenslicht von Jesu und das Ende dieser Liebeserzählung, die dann ja weitergeht am Ostersonntag. Aber dann merkt man, wie fundamental wichtig ist, diese Hoffnungserzählung zu haben, also für mich jedenfalls. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass das ganz, ganz vielen anderen auch so ging. Und ich erinnere, als mein Onkel ist in Corona-Zeiten gestorben, leider an Corona, ganz am Anfang.
Oh je.
Und da gab es einen Gottesdienst dann, wesentlich später, als das überhaupt wieder irgendwie ging. Das war genau, wie Sie beschreiben, auch draußen. Und es war dann irre, weil man durfte nicht singen.
Wegen Aerosol,
das noch, genau. Und das erinnere ich als den krassesten Gottesdienst ever, weil nämlich eine Person singen durfte. Oder nee, noch nicht mal, sondern Trompete gespielt hat, glaube ich.
Oh je.
Und man hatte den Text in der Hand und konnte ihn lesen, aber durfte ihn nicht singen. Und dadurch hat es die hundertfache Bedeutung bekommen, weil man das Ritual nicht ausführen durfte.
Hm.
Also das hat mir nochmal sehr stark gezeigt, wie stark verankert diese gelernten Dinge sind, und sie dann nicht ausüben zu dürfen, macht eigentlich nochmal deutlicher, fast so eine Art körperlicher Schmerz. Ich darf es jetzt nicht machen, aber mein Körper weiß eigentlich, wie es geht. Ich könnte das jetzt sozusagen blind. Das hat mir auch nochmal sehr stark gezeigt, dass auch in diesen Momenten des Abschieds, des Neuanfangs, der Geburtstage, was immer es dann jeweils ist, mal was Trauriges, mal was Schönes, das wirklich eine hohe Bedeutung hat.
Und das mit dem Dunkel und dem Licht und der Stille und dem Lärm, das unterstützt eigentlich die These von den Symbolen. Ne? Ich kann mich dem anschließen. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war der Pfarrer in Essen, und der hat in der Osternacht immer morgens um 5 oder 6, je nachdem wann Ostern war, also eben vor Sonnenaufgang, einen Gottesdienst am Baldeneysee im Freien gemacht, schon vor Corona. Die Idee gab es ja immer schon, im Freien auch Gottesdienste zu machen, und es war wirklich, da kamen dann so nicht mehr als 20 Leute, aber so ein harter Kern von Essener Bürgerinnen und Bürgern, die wirklich, das war dann immer so ergreifend, wenn dann eben am Ende des Gottesdienstes die Sonne über dem See aufging.
Ich glaube, wir können festhalten, die Tatsache, dass wir jetzt so viel drüber geredet haben, zeigt schon, wie wichtig diese Rituale sind und dass man natürlich sie in der Lebensmitte gerne auch nochmal anschauen darf, welche passen noch für mich.
Genau.
Aber zu sagen, sie hätten keine Bedeutung mehr, wäre, glaube ich, wirklich falsch, ne? Sondern ich finde, gefühlt so in dem, was wir jetzt gesprochen haben, wächst sie eher, ganz egal, welches Fest wir jetzt hier besprechen, ob Weihnachten oder Geburtstag.
Das glaube ich auch.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich tue natürlich Ihre beiden schönen Bücher in die Shownotes. Für alle, die sich mit Ihren Gezwistern zwistern, die können dann nochmal reinschauen nach möglichen Lösungen und neuen Ideen und Ansätzen, die darin ja auch ganz toll zu finden sind. Also ganz, ganz vielen Dank fürs Kommen vor Ort.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, das danke ich Ihnen auch. Und ich danke euch fürs Dranbleiben. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an podcast@brigitte.de mit was auch immer, Lob, Tadel, Ideen, Vorschlägen, Wünschen für Flyer von Menu an mich. Die haben wir hier auch immer noch. Und ja, bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und frohe Feiertage.